SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmitt.
Ich grüße Sie, einen schönen Sonntag. Wir, Sie und ich, denken, wir sind keine Rassisten, weil wir offen, menschenfreundlich, demokratisch, liberal, zugewandt und so weiter sind. Rassisten, das sind die, die andere bewusst beleidigen, diffamieren, aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder auch wegen ihrer Herkunft. Aber was ist, wenn wir Ausländer sagen, Ausländerkriminalität hervorheben? Wenn wir von Migration sprechen als Gefahr, als Überforderung, von die anderen und wir, von Integrieren oder von Gastarbeitern? Die Autorin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi hat analysiert, was das eigentlich bedeutet, wenn wir diese Muster in unserem Denken und Handeln einsetzen und denken, das ist doch gar nicht rassistisch. Doch, sagt sie, unsere Narrative von Kultur beispielsweise basieren zu einem großen Teil auf erlerntem Rassismus. Und das hat mit Volk, das hat mit Nation und auch kollektiver Identität zu tun. Denn wir haben keinen Rechtsruck. Rassismus und Menschenfeindlichkeit waren schon immer da. Das ist nicht extremistisch unbedingt, sondern eben auch kollektiv. Und danach wollen wir Sie heute fragen. Mit Ihrem aktuellen Buch ist sie zu Gast, Gilda Sahebi, wie wir uns Rassismus beibringen. Eine Analyse deutscher Debatten, erschien bei S. Fischer. Einen schönen guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen nach Saarbrücken.
Frau Sahebi, wenn man das so erstmal hört und liest, dann sind wir doch alle Rassisten, oder?
Nein, weil ich benutze den Begriff Rassist tatsächlich eigentlich gar nicht. Ich bezeichne Menschen nicht als Rassisten und auch Menschen nicht als rassistisch, sondern ich, wie Sie es auch gerade gesagt haben, spreche ich ganz bewusst von rassistischen Denkmustern und Narrativen. Und das ist, glaube ich, was anderes.
Was ist der ganz konkrete Unterschied?
Also ich bezeichne grundsätzlich Menschen nicht mit einer Identität, sage ich mal, oder mit einem Begriff. Ich glaube, das wird keinem Menschen gerecht. Und der Unterschied ist, dass ich würde jemanden als Rassisten bezeichnen, der durch und durch mit dieser Identität auch nach außen geht, danach handelt und sie auch zu seiner Macht. Also jemanden wie Björn Höcke, ich will mal Bernd Höcke sagen, wie Björn Höcke, den würde ich als Rassisten bezeichnen, weil er ganz bewusst das auch wirklich als Teil seiner Identität nach außen trägt und sich damit, glaube ich, auch identifiziert. Die meisten anderen, die würden sich, glaube ich, selber auch nicht als Rassisten bezeichnen. Das heißt aber nicht, dass sie und wir alle nicht rassistische Denkmuster in uns tragen. Und das tun wir alle. Und dann ist aber die Frage, wann werden rassistische Denkmuster auch zu rassistischen Handlungen? Das ist nochmal eine andere Sache. Aber Rassist, den Begriff selber, der trifft für mich auf die allerwenigsten Menschen zu.
Sie sagen, es ist ein kollektiver Vorgang auch. Wenn wir diese Muster benutzen, hängen wir sozusagen fest in Bildern, in Vorurteilen, die von lang her kommen. Das ist ja auch Ihre Analysearbeit im Buch.
Ja, ganz, ganz extrem. Also ich probiere im Buch eben nachzuzeichnen, wo diese Narrative herkommen. Die kommen ja nicht irgendwie, die sind ja jetzt nicht seit gestern da oder seit 10 Jahren, seit 20 Jahren, sondern sehr, sehr lange. Und in jedem Land, in jeder Gesellschaft entwickeln sich aufgrund der historischen Begebenheiten Narrative unterschiedlich. Also rassistische Narrative in den USA sind andere als die bei uns oder in Frankreich oder in Holland. Das hat einfach mit der eigenen Geschichte zu tun. Und ich versuche eben zu zeigen, wo diese Narrative aus der deutschen Geschichte herkommen und dass sie sich bis heute natürlich durchziehen, weil wir sind geprägt von dem, was vor uns war, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat, wie die Gesellschaft spricht, wie sie denkt. Das entsteht nicht mit jeder Generation neu, sondern das wird weitergetragen. Und das versuche ich eben zu erklären.
Da werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer natürlich drauf schauen. Vor allen Dingen, wo Sie das verorten, wo sich das besonders stark verfestigt und entwickelt hat, seine Wurzeln hat. Aber wenn wir jetzt nochmal ins Hier und Heute erstmal schauen, wenn wir sagen, wir lehnen Rechtsextremismus ab, wir lehnen Rassismus ab, kann ich dann trotzdem für Migrationsbeschränkungen sein?
Ja, absolut. Die Frage ist, wie stellt man diesen Zusammenhang her und was ist sozusagen das Narrativ, das darunter liegt? Also wir sehen es bei im Prinzip allen Themen, es ist eigentlich fast egal, welches Thema, politische Thema es ist oder gesellschaftliche, menschenfeindliche Kräfte wie die AfD, die werden alles immer auf die Migration beziehen. Also Kriminalität ist zu hoch, weniger Migration. Kommunen überlastet, weniger Migration. Also es ist im Prinzip egal. Es ist, die Lösung ist immer weniger Migration und das war in Deutschland tatsächlich auch immer so. Man muss sich natürlich anschauen, Was bedeutet das? Also Migration beschränken, löst das die Probleme, von denen wir sprechen, dass es sie lösen soll? Natürlich kann man für Migrationsbeschränkungen sein, das allein basiert überhaupt nicht auf einem rassistischen Narrativ. Wenn man aber zum Beispiel sagt, die Kommunen sind überlastet, also müssen wir jetzt eine Bezahlkarte einführen, dann basiert das auf einem rassistischen Narrativ, weil der Zusammenhang existiert nicht. Es gibt diesen Zusammenhang nicht und das ist wissenschaftlich immer wieder widerlegt worden, dass die Behauptungen wie diese Bezahlkarte würde irgendwie Menschen abschrecken oder würde sogar Schleuser davon abhalten, ihre Arbeit zu machen, weiter halt ihre Menschenhandel zu betreiben. Das ist einfach nicht richtig. Und dahinter liegt einfach nur, wir haben ein Problem, und zwar reale Probleme. Kommunen sind überlastet, Schulen sind überlastet. Wir haben in diesem Land viele, viele strukturelle Probleme. Und die Antwort ist aus der Politik sehr, sehr oft Migration beschränken. Und das basiert auf einem rassistischen Narrativ, weil die Schuld für diese Probleme wird auf Menschen, die eingewandert sind, abgeladen. Und das ist aber, in der Realität gibt es da keinen Zusammenhang.
Sagt Gilda Sahebi, sie ist heute zu Gast, in dem Fall Fragen an die Autorin hier auf SR2 Kulturradio, wie wir uns Rassismus beibringen, erschienen im S. Fischer Verlag. Und es ist eine Analyse deutscher Debatten und darüber hinaus natürlich auch eine Stunde für Sie. Ihre Fragen gerne 0681 65 100, eine WhatsApp an diese Nummer oder anrufen oder an Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Und dann kommt Ihre Frage hier bei mir im Studio an und ich leite sie gerne weiter. Und das mache ich jetzt mit der ersten, die schon gekommen ist. Und zwar von Dietmar Huber aus Saarbrücken. Vielen Dank dafür per WhatsApp an die 0681 65 100. Er fragt, wo beginnt denn nach Meinung der Autorin Rassismus im Alltag? Wo handelt es sich um Unkenntnis? Und vor allen Dingen gibt es auch positiv besetzte Vorurteile, auch Vorboten von Rassismus. Beispielsweise sagt er, Schwarze haben den Rhythmus im Blut, Deutsche sind pünktlich, Franzosen sind die besseren Liebhaber. Also ist das schon so ein Beginn von Rassismus, von Bildern, die wir dann gerne noch weiter verstärken?
Ja, das finde ich eine sehr interessante Frage. Das versuche ich im Buch ja auch zu erklären, und zwar mit dem Begriff Kultur. Also das ist, dass man ja sagt, es gäbe Menschen, die gehören nun mal einem bestimmten Kulturkreis an. Wie gerade Schwarze singen, irgendwie haben Rhythmus im Blut oder Franzosen sind die besseren Liebhaber oder wie auch immer. Und deswegen seien Menschen so und so. Da muss man unterscheiden, da gibt es zwei Ebenen. Es gibt die Kultur eines Landes. Da gehört die Sprache dazu, die kulinarische Tradition, die kulturellen Stätten und so weiter und so fort. Das ist da und das ist auch was Wunderschönes. Und jedes Land hat diese kulturelle Tradition. Nur, es gibt nicht die Kultur des Menschen. Weil wenn man die Kultur eines Staates auf den Menschen überträgt, dann verneint man, dass es ein Individuum gibt, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Natürlich sind wir geprägt durch die Orte, wo wir leben, durch die Menschen, mit denen wir aufwachsen, durch die Gesellschaft, in der wir leben. Und trotzdem sind wir Individuen. Das heißt, wenn ein Politiker sagt, ja, die arabische Kultur ist nun mal sexistisch oder wie auch immer, das hören wir vorne und hinten die ganze Zeit, dann ist das die Verneinung des Individuums. Und natürlich beginnt da ein rassistisches Narrativ. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das sozusagen eine in Anführungsstrichen positive Eigenschaft ist, weil positiv, negativ, das ist ja auch wieder was sehr Individuelles, was ist positiv, was ist negativ. Und das eignet sich, das habe ich im Buch auch beschrieben, das eignet sich für Comedy super gut. Ja, ist ganz toll, irgendwie Deutsche sind so hölzern, immer pünktlich, bla bla bla, oder haben keinen Humor oder wie auch immer. IranerInnen sind so, die sind so super lustig. Für mehr eignet es sich aber auch nicht, weil jeder Mensch ist der eigene Mensch und jeder Mensch ist unterschiedlich. Und das kann man nun mal nicht. Man kann nicht die Kultur eines Landes auf ein Individuum übertragen.
Wenn ich nochmal zurückkomme auf das, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, sozusagen die Schuld bei den Menschen zu verorten, dass die Kommunen überlastet sind, weil eben sehr viele oder weil mehr Menschen als Geflüchtete ankommen und dann eben auch natürlich betreut und untergebracht werden sollen. Wenn ich die Schuld jetzt denen gebe, weil sie eben kommen, ist das sozusagen das Abwälzen, weil ich auch einfach einen Schuldigen brauche?
Ja, das ist genial. Also das wird in Deutschland schon seit Jahrzehnten gemacht. Das ist ja nichts Neues. Und da hatte ich also wirklich, das hat in einem Interview, was ich gelesen habe, da hat es sich so schön gezeigt, fand ich. Das habe ich auch im Buch beschrieben. Das war, ich glaube, Ende letzten Jahres im Hamburger Abendblatt. Und da waren drei SPD SenatorInnen dort. Und ich glaube, es war Bildung, Inneres und ein drittes, weiß ich gerade gar nicht. Und das, die waren alle von der SPD und die SPD regiert in Hamburg ja seit 12 Jahren ununterbrochen, 4 Jahre davon sogar ganz alleine. Und dann ging es eben darum, in Hamburg sind die Schulen überlastet, die Kitas überlastet, dass eben bestimmte Strukturen nicht mehr richtig funktionieren. Und dann aufgrund der Menschen, die kommen. Und ich fand es faszinierend zu sehen, dass die JournalistInnen, die diese Fragen gestellt haben, nicht einmal auf die Verantwortung der Politik die Politikerin angesprochen haben, sondern es ging immer nur darum, ja, was könnte man machen? Bezahlkarte, würde das was helfen? Zuzug beschränken, anstatt diese 3 PolitikerInnen, die seit 12 Jahren dieser Stadt regieren, zu fragen, ja, warum haben sie denn nicht mehr LehrerInnen eingestellt? Warum sind die Kitas denn überlastet? Warum haben wir nicht genug ErzieherInnen? Also, das ist genial, das ist eine wunderbare Verantwortungsverlagerung von PolitikerInnen, die wird teilweise bewusst, teilweise unbewusst gemacht, weil dieses Narrativ, Zuwanderung ist Schuld an den Problemen in Deutschland, so tief sitzt, so dermaßen tief sitzt, dass es nicht einmal mehr auffällt, dass PolitikerInnen das machen. Und das heißt aber auch, dass sich nichts verändert, weil wir uns nicht die echten Probleme angucken. Und das ist diese Problemverschiebung auch.
Gilda Sahebi, zu Gast bei SR2 Kulturradio, eine weitere Frage.
Sie haben für Deutschland den Startpunkt für die Betrachtung rassistischen Denkens, die Reichsgründung 1871, gewählt. Können Sie uns die Beweggründe erläutern?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das habe ich tatsächlich, also natürlich hätte man auch früher anfangen können. Interessant fand ich tatsächlich bei der Reichsgründung, dass eben da sich das Konzept Nation im Prinzip entwickelt hat. Und das ist ganz, ganz bedeutsam, wenn man sich diese roten Fäden der rassistischen Narrative in Deutschland betrachtet. Weil in dieser Zeit, als die Nation sozusagen wichtig wurde, wurde das Volk, der Begriff Volk und das Konzept Volk automatisch unwichtiger. Weil die Identifizierung mit einer Nation kann jeder Mensch haben. Da muss man nicht zum Volk gehören, da muss man nicht deutsches Blut haben, da muss man nicht deutschstämmig sein. Und in dieser Phase haben Nationalradikale eine ganz große sozusagen PR- und Lobbyaktion gestartet, um den Begriff Volk wichtiger zu machen und klar zu machen, dass zum deutschen Volk nur gehören kann, wer deutschen Blutes ist und dass das deutsche Volk über dem Staat steht, das deutsche Volk über der Nation steht. Und es gab große Diskussion in dieser Zeit. Es gab natürlich auch Gegenstimmen. Es gab Stimmen, es gab auch Kommentare in den Zeitungen, die gesagt haben, jeder Mensch muss sich zur Nation bekennen können, egal wo er herstammt. Und diese Nationalradikalen, das war unter anderem der Alldeutsche Verband, die waren sehr, sehr erfolgreich und haben dann auch, die saßen teilweise auch im Reichstag und haben es geschafft, dass 1913 das Staatsbürgerschaftsrecht insofern festgesetzt und verändert wurde, dass tatsächlich ganz offiziell nur Menschen deutsch sein konnten, die deutsches Blut haben. Und dieses Gesetz galt fast 100 Jahre lang.
Bis 2000.
Und hat Deutschland extrem geprägt. Genau, bis zum Jahr 2000. Und auch da wurde es nicht ganz abgeschafft. Also das gilt in Teilen auch heute noch. Und das prägt natürlich eine Nation, wenn man sagt, es kann nur Deutsche sein, die deutsches Blut hat. Und das ist genau in dieser Zeit ganz besonders entstanden.
Ist denn dann auch der Begriff Leitkultur einer, der zu der Zeit im Endeffekt seine politische Vordenke gefunden hat? Der Begriff ist ja bis heute einer, der gerne genutzt wird, um abzugrenzen und vor allen Dingen auch um auszugrenzen.
Ja, absolut. Also das kommt genau aus dieser Zeit. Und es war dann auch, Behörden in den 50er, 60er Jahren, die hatten ja teilweise Staatsbürgerschaftsanträge vor sich liegen, 60er, 70er Jahre auch weiterhin. Und da waren Begründungen für die Ablehnung, dass die Menschen nicht der deutschen Kultur zugehörig sein könnten. Also es ist genau dieses Konzept Leitkultur, was bis heute noch propagiert wird, was ich ganz, ganz gefährlich und absolut katastrophal finde, dass es im Jahr 2024, dass wir noch über deutsche Leitkultur sprechen. Und hat sich sozusagen immer gewandelt. Sozusagen die Begrifflichkeiten haben sich gewandelt, aber das Konzept ist dasselbe.
Anpassen an die Leitkultur, Sie schreiben darüber, das schwingt mit, ganz tief. Bitte auch zivilisiert dann eben werden. Weil man es vorher nicht ist, ja. Wenn man nicht aus Deutschland kommt. Mhm. Das ist ja eigentlich der Kern des Rassismus, wenn man über Rassismus sprechen will.
Ja, genau. Also das ist, natürlich sagt es heute niemand mehr so. Also das ist ja das Interessante an rassistischen Narrativen. Sie werden ja ganz selten erkannt. Also das, genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um zu zeigen, wo sie eigentlich herstammen. Weil das wird ja heute nicht mehr alles explizit gesagt. Aber dieses Zivilisierungsargument, das ist ja noch aus der Kolonialzeit, wo man eben die Menschen in den Kolonialgebieten zivilisieren wollte. Und das ist ja nichts anderes, weil was man ganz oft hört, ist, dass, das hat man auch im Zusammenhang mit der Kölner Silvesternacht, der sogenannten, ganz oft gehört, der deutsche Mann versus der arabische Mann. Und der deutsche Mann ist der Zivilisierte, der arabische Mann ist der Unzivilisierte. Und Menschen, die aus bestimmten Regionen, muss man auch dazu sagen, also wenn jemand aus Frankreich oder Niederlanden eingewandert ist, dann würde man denen nicht sagen, ihr müsst euch an die deutsche Leitkultur anpassen. Sondern das sagt man zu Menschen aus bestimmten Regionen der Welt. Und die müssen erstmal lernen. Die müssen erstmal die richtigen, in Anführungsstrichen, Werte lernen und sich zivilisieren. Und das wird, wie gesagt, nicht so gesagt, aber das steckt in all unseren Debatten ganz, ganz stark drin.
Wenn wir diese sogenannte Kölner Silvesternacht mal als Beispiel nehmen, die dürfte durchaus bekannt sein. 2015, 2016 bei dem Wechsel ging es darum, und das ist eine Schnellschussüberlegung, dass viele junge Männer aus dem nördlichen Afrika deutsche Frauen belästigt haben. Und das in einer Form und in einem Umfang, so dass der Aufschrei natürlich massiv und groß war. Darüber schreiben Sie ganz explizit in dem Buch. Was ist bei diesem Bild oder bei dieser auch Wahrnehmung, medialen Wahrnehmung und dann gesellschaftlichen Diskussion, was wird da einfach weggedrängt, Ihrer Meinung nach?
Also das finde ich echt, das habe ich relativ ausführlich auch analysiert, weil ich das super interessant finde. Also erstmal dieses ausländische Männer vergreifen sich an deutschen Frauen, auch das ist sehr, sehr alt. Das ist schon seit der Zeit der Rheinlandbesetzung nach dem Ersten Weltkrieg, als Kolonialtruppen aus Frankreich, und es waren viele schwarze Menschen, im Rheinland waren. Und da waren die Zeitungen voll von schwarze Bestien, vergreifen sich an deutschen Frauen und Kindern und so weiter. Dann in den 50er Jahren waren es die Italiener und die Spanier und die Griechen, die wurden als lüsterne Männer bezeichnet, teilweise auch als Messermänner übrigens, die Italiener vor allem, die den deutschen Frauen nachsteigen. Also das ist auch das überhaupt nicht neu. Und was dann in Köln passiert ist, dass diese Muster sozusagen wieder eins zu eins aufgegriffen wurden, Sexmob in deutschen Städten und so weiter, ganz viele Schlagzeilen. Und da muss man aber auch sagen, was positiv war an dieser Sache, ist, dass endlich, endlich in deutschen Medien einmal ausführlich über sexualisierte Gewalt an Frauen berichtet wurde. Das passiert sonst nie. Nicht an Karneval, nicht beim Oktoberfest. Bei keinerlei Anlässen wird über dieses Thema gesprochen. In dieser Art und Weise werden Frauen befragt. Es wurden Dutzende Frauen nach ihren Erfahrungen befragt. Und das ist wichtig und das ist gut. Das passiert sonst nie. Ich habe ganz viele Berichte über das Oktoberfest mir angeschaut, über Karneval. Ob da irgendwie mit Frauen gesprochen wurde, die selber sexualisierte Übergriffe oder sogar Vergewaltigungen erlebt haben? Nie. Frauen werden nie befragt. Und es muss aber sein, weil den Effekt hat man dann eben bei der Kölner Silvesternacht gesehen, dass mehr Frauen sich melden. Weil Frauen ganz oft, wenn sie sexualisierte Gewalt erleben, schämen sich. Es sollte nicht so sein, aber leider ist es genau so. Sie suchen die Schuld, wenn auch unbewusst, bei sich. Sie trauen sich nicht, zur Polizei zu gehen, weil sie denken, mir wird eh nicht geglaubt, ich kann es nicht beweisen. Und wenn aber berichtet wird, wenn über andere Frauen berichtet wird, die das selber erlebt haben, dann kommen sie nach vorne, dann gehen sie zur Polizei, dann berichten sie und dann erstatten sie auch Anzeige. Und genau so muss es sein. Es war aber nur bei der Kölner Silvesternacht so, weil es eben keine deutschstämmigen Männer waren, die diese Übergriffe begangen haben. Und dann ist das Narrativ sofort, wie ich vorher auch gesagt habe, der deutsche Mann versus der arabische Mann. Der arabische Mann ist grundsätzlich triebgesteuert, sexistisch, will an deutsche Frauen ran und so weiter. Und dieses Narrativ, es war Wahnsinn, wie das in allen Medien hoch und runter gespielt wurde und überhaupt nicht differenziert wurde. Und das Problem ist natürlich daran auch, und das sagen auch Frauenrechtlerinnen in Deutschland, dass unter anderem, dass diese Externalisierung von Sexismus, aber auch von Antisemitismus, von Kriminalität und so weiter, dass die dazu führt, dass man sich mit diesen Strukturen nicht auseinandersetzt, dass sexualisierte Gewalt an Frauen nicht als strukturelles Problem gesehen wird in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Staaten übrigens, auch in Frankreich, sondern als externalisiertes Problem, ach, das sind die Ausländer. Bei uns, wir sind total zivilisiert, wir behandeln Frauen anständig. Da hat ein Autor sogar gesagt, dass eine Frau doch immer Nein sagen kann. Und ich dachte so, wirklich? Wir haben Femizide, wir haben sexualisierte Gewalt in Deutschland, aber Frauen können immer Nein sagen und das gilt? Nein, das gilt nicht. Und das wird dieses Problem, das es in Deutschland gibt, wird dann eben externalisiert. Und das war, also Köln war ein absolutes Paradebeispiel dafür.
0681 65 100, die Nummer können Sie anrufen, eine WhatsApp für Ihre Frage an Gilda Sahebi, wie wir uns Rassismus beibringen. Heute unser Thema hier. Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Eine weitere Frage.
Oscar Wilde hat einmal gesagt, er wäre Gentleman, er würde nie jemanden unabsichtlich beleidigen. Ist ein Rassist im Sinne der Autorin jemand, der rassistisch handelt, dies aber wirklich bewusst tut?
Also nochmal die Frage, ja, also nach dem bewusst, unbewusst.
Genau, würde ich sagen, genau. Ja, also wie gesagt, also Rechtsextremisten zum Beispiel, die rassistische Gewalttaten verüben, die rassistische Anschläge verüben, das sind natürlich Rassisten. Die würde ich auf jeden Fall als Rassisten bezeichnen. Ich würde, wie gesagt, auch einen Björn Höcke, einen Maximilian Krah, einen Martin Sellner und so weiter als Rassisten bezeichnen. Das sind aber die Extremisten. Das ist nicht ein Mensch, der rassistische Narrative in sich hat. Und also zum Beispiel, wenn Sie in Saarbrücken und Ihre ZuhörerInnen in Saarbrücken über die Straßen gehen, wenn ich hier in Berlin über die Straße gehe, dann werde ich ganz automatisch auf Menschen zeigen können, die echt deutsch sind und Menschen, die nicht echt deutsch sind. Weil das habe ich gelernt. Sollte ich nicht können, kann ich aber. Weil wir das gelernt haben. Weil wir gelernt haben, wie sehen Deutsche aus. Und ich habe im Januar habe ich mit zwei Freundinnen in Kanada gesprochen, und habe ihn von dieser Korrektivrecherche erzählt, dass eben bestimmte Teile der Politik Menschen mit internationaler Biografie aus Deutschland massenhaft ausweisen wollen. Und die waren total erstaunt und dann fragte eine, wie könnt ihr denn überhaupt unterscheiden, wer deutsch ist und wer nicht? Und ich so, ja, das können wir. Wir haben das gelernt, das ist kein Problem. Und das ist in einem Einwanderungsland wie Kanada, also wer soll denn nicht kanadisch sein? Das können die, das, also da gibt's keine Unterscheidung. Mhm. Nicht, dass es da keinen Rassismus gibt, das ist eine andere Sache. Mhm. Aber das Staatsverständnis ist anders.
Ausländerin oder Bezeichnung als Gastarbeiter, nehmen wir mal dieses Beispiel. Das ist ja sozusagen eine personifizierte Form des Ausgrenzens, wenn ich nicht sage, das ist eben jetzt jemand aus dem und dem Land, ist zu uns gekommen, arbeitet bei uns, lebt dann seit so und so vielen Jahren, hat mittlerweile schon Enkel und das sind Deutsche, sondern das sind Kinder von Gastarbeitern. Also diese Bezeichnung in dem Fall ist ja auch eine Identitätsspaltung praktisch. Ja, man muss ja auch im Endeffekt dann sagen, wenn man davon betroffen ist, in Anführungszeichen, gehört man nie dazu.
Ja, absolut. Also es gibt sehr viele Menschen, die schon seit vielen Jahren sagen, dass das ist ein ganz alltäglicher Satz bei Menschen mit internationaler Biografie in Deutschland. Einmal Ausländer, immer Ausländer. Und das hat eben auch ganz stark mit dieser Geschichte zu tun, die wir gerade besprochen haben, mit dem Staatsbürgerschaftsrecht, mit dem, was wird als deutsch definiert, wer darf deutsch sein, wer nicht. Und diese Diskussion führen wir ja immer noch. Also wir führen ständig Diskussionen, wer darf deutsch sein und wer nicht. Jetzt denkt man irgendwie, jetzt hat man Staatsbürgerschaftsrecht, dass es das zumindest mal definiert hat. Dann kommen plötzlich CDU, CSU und sagen im Deutschen Bundestag, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft auch wieder aberkennen können soll bei bestimmten Straftaten. Und das heißt, dass da eine demokratische Fraktion im Deutschen Bundestag fordert, dass Menschen bestimmter Herkunft nie echt deutsch sein dürfen. Und das ist nichts anderes als das Passdeutsch, was wir eigentlich bei Rechtsextremisten finden. Also das ist eine ständig immer und immer wieder gestellte Frage, wer ist deutsch, wer darf deutsch sein, wer ist es nicht. Das heißt, wir haben diese Frage bis heute immer noch nicht geklärt. Und das liegt beziehungsweise ist es damit verbunden, dass Deutschland immer noch kein Einwanderungsland ist. Es versteht sich immer noch nicht als Einwanderungsland. Es ist es natürlich faktisch, also Deutschland war schon im Kaiserreich nach den USA das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt. Das heißt, Deutschland ist schon immer ein multinationaler, ein multikultureller Staat gewesen. Faktisch, ideell nie und bis heute nicht. Also dieses Land, seine Gesellschaft, die Politik, die Strukturen, die Medien haben sich nie dafür entschieden, dass dieses Land wirklich ein Einwanderungsland ist. Und deswegen müssen wir immer wieder debattieren, wer gehört dazu und wer nicht. Und das hat einfach einen Einfluss auf die Gesellschaft, weil wir nie eins sind, weil die Geschichten nie eins sind. Die Geschichten werden immer unterschiedlich erzählt, getrennt voneinander und nie zusammen.
Eine weitere Frage.
Ich glaube, jeder Mensch, der in ein anderes Land geht, sollte bei Ankunft sich mit den Gesetzen des Landes vertraut machen. Dies gilt auch für Deutsche, die auswandern, die sich den jeweiligen Kulturen fügen sollten. In den Schulen müsste es viel mehr Aufklärung geben, warum Menschen ihr Land verlassen müssen und wie man diesen Menschen entgegenkommen kann. Wie sieht die Autorin dies? Würde das die Lage erheblich verbessern, für Verständnis und Mitmenschlichkeit sorgen?
Ich finde, da hat die Hörerin ein ganz wichtiges Wort gesagt, Gesetze. Absolut, ja. Das ist ein, das ist sozusagen der Maßstab. Wenn man in einem Land ist, egal wo man herstammt, dann gelten die Gesetze fertig. Die können einem gefallen oder nicht, aber die gelten. Kultur und Leitkulturen hingegen ist was anderes. Also ich will mir nicht von irgendeiner Partei vorschreiben lassen oder von irgendeinem Politiker, was meine Werte sein sollen. Das geht absolut niemandem was an, was meine Werte sind. Das sind meine Werte, die bestimme ich. Die muss ich leben und da darf mir auch absolut niemand reinreden. An die Gesetze halte ich mich. Ja, natürlich, das gilt. Wie gesagt, das kann mir gefallen oder nicht, aber das gilt. Und zwar, es gilt für jeden. Das ist die eine Sache. Deswegen ist Leitkultur ist ein Begriff, der die einfach nur die Spaltung vorantreiben soll, nichts anderes. Und ich fände es schön, ich fände, wie die Hörerin auch sagt, dass man, wenn man in Schulen, überhaupt in allen gesellschaftlichen Räumen diese gemeinsamen Geschichten erzählen würde, dass Menschen, die ihre Länder verlassen, die ihre Heimat verlassen, das nicht leichtfertig tun. Und das zeigen übrigens auch die Zahlen, dass der absolut geringste Teil der Menschen, egal wie schrecklich die Situation ist, Krieg, Hunger, Bürgerkrieg, das Land verlässt oder die Region verlässt. Der absolut kleinste Teil. Nur eine Zahl vielleicht oder zwei Zahlen, 1960, da war der Anteil an Menschen, die nicht in dem Land gelebt haben, wo sie geboren wurden, bei 3,1% und heute, mehr als 60 Jahre später, bei 3,6. Also dieser Prozentsatz bleibt relativ gleich. Weil das kann, da kann man einfach von sich ausgehen, was müsste passieren, dass sie alles hinter sich lassen. Alles. Ihre Freundinnen, ihr Zuhause, ihre Erinnerungen, ihre Vertrautheit, da muss richtig viel passieren. Das tut man nicht einfach so. Und natürlich wäre es schön, wenn man diese Geschichten erzählt und wenn man sie auch so erzählt, dass man weiß, dass das uns verbindet. Dass Menschen, die woanders herkommen, dass sie keine anderen Wünsche haben und Werte und Träume als wir selber. Sie wollen genährt sein, sie wollen sicher sein und sie wollen geliebt sein. Und sie wollen, dass es für ihre Kinder auch gilt. So wird es aber nicht erzählt. Und ich finde das Stichwort Schule aber auch ganz schön. Ich war jetzt, ich bin Mentorin bei einer Schule ohne Rassismus hier in Berlin und war letzte Woche bei einer Klasse, weil die irritiert war, weil ich bei einer Rede eben gesagt habe, wir haben alle Rassismus in uns. Und das ist eine sehr diverse Schule, weil die Kinder, das ist eine internationale Schule, das heißt, es wird Englisch gesprochen und die stammen wirklich aus allen Teilen der Welt, was ich wunderschön finde. Und dann waren die irritiert und haben sich darüber Gedanken gemacht, was ich auch super toll finde. Und dann haben sie mir einen Brief geschrieben und ob ich nochmal ihnen das erklären kann und dass wir drüber sprechen, ob wir drüber sprechen können. Und dann war ich letzte Woche da und habe wieder gemerkt, wie voller Mitgefühl diese Menschen sind, diese jungen Menschen. Wie neugierig, wie interessiert. Und gerade in dem Alter saugt man alles auf. Man hat seine Freundinnen, die überall herkommen. Man sieht, dass Menschen dass sie alle dieselben Bedürfnisse haben und dieselben Wünsche. Und das Traurige ist eben, dass mit dem Älterwerden dann in der Gesellschaft, in der sie dann aufwachsen, dass sie dann andere Narrative erlernen. Und da entkommt eigentlich niemand. Und das ist so auch das Paradoxe an Schulen, dass in Schulen beigebracht wird, Rassismus ist böse, Rassismus ist schlecht, man lernt die Geschichte des Dritten Reichs und so weiter. Und gleichzeitig erlernen sie parallel diese rassistischen Narrative. Und das wird an jede Generation weitergegeben.
Eine Nachfrage von Lorenz Hensken aus Überroth. Vielen Dank dafür. Er wollte noch mal wissen, inwiefern bleiben die rassistischen Narrative die gleichen über die Jahrzehnte, Stichwort Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch türkische und italienische Gastarbeiter?
Ja, genau, super Beispiel. Also ich habe in diesem Kapitel, in dem Geschichtskapitel, habe ich auch eben auch die rassistischen Narrative, die gegenüber Vertriebenen geherrscht haben, beschrieben, weil das genau dieselben waren. Das ging also nahtlos weiter. Einer der ältesten Rassismusformen in Deutschland ist ja der antislawische Rassismus, also Rassismus gegen Menschen aus Osteuropa, aus dem Osten. Und obwohl die Vertriebenen sozusagen deutschstämmig waren, haben genau dieselben rassistischen Narrative gegenüber diesen Menschen gegolten. Da wurde auch gesagt, deren Kultur passt nicht zu unserer, deren Religion passt nicht zu unserer, weil sie ja eine andere, weil ja das Problem sozusagen protestantisch-katholisch und so weiter, die feiern komisch Weihnachten, die verhalten sich komisch und da wurde genau gesagt, wir haben keinen Platz und deren Kultur gehört nicht zu unserer. Und das ging dann weiter gegenüber den sogenannten GastarbeiterInnen aus Italien, aus Griechenland, aus Spanien. Ich finde es auch ganz interessant, dass sowohl Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, als auch Thilo Sarrazin hat es mal gesagt, bei den Italienern hat es wunderbar geklappt, da mussten wir nichts, da mussten wir überhaupt keine Integrationskonferenzen haben, bla bla bla, was einfach eine totale Geschichtsverklitterung ist, weil da gab es genau dieselben Vorurteile, genau dieselben Debatten. Nichts hat sich geändert. Es ist einfach nur, und da sieht man auch sozusagen die Willkür von Rassismus, dass es sozusagen einfach immer sich eine neue Gruppe sucht. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, wer es ist. Es waren in der Geschichte in Deutschland praktisch schon alle, die irgendwie anscheinend nicht dazu passen und die anscheinend so anders sind. Und das führt sich einfach fort.
Gerd Nowacki hat geschrieben und sagt oder will uns mitteilen, dass auch er das erlebt hat, teilweise schon beim Nachnamen. Er hat wahrgenommen, Groß Müller-Schmidt im öffentlichen Dienst eingestellt. Da haben sich dann Seilschaften gebildet, fremdländische Namen werden abgegrenzt. Er hätte das schon mehrfach erlebt. Die Eltern 1961 vor dem Mauerbau übergesiedelt aus der da noch existierenden DDR und mit seinem Nachnamen eben hat er auch negative Erfahrungen gemacht. Das ist so ein Beispiel, wo Sie wahrscheinlich auch sagen würden, da gibt es immer wieder neue Namen, da gibt es also praktisch immer wieder Nachschub, wo ich mich auch gegen abgrenzen muss. Das ist die Denke, ja, ohne dass ich jetzt rassistisch wäre, sondern das ist ja klar, was uns da erwartet. Also ist das so eine Art von Normalisierung, die schon, wenn man nur den Namen hört, ohne den Menschen zu sehen oder zu hören, funktioniert?
Ja, man hat da natürlich sofort, also wie gesagt, ganz viel davon läuft unbewusst ab. Das muss man sich nochmal klar machen. Also vielleicht nochmal dazu, dass da habe ich auch ein Kapitel im Buch, weil ich komme ja aus der Medizin. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren sehr intensiv mit dem Gehirn und Neuroplastizität und wie lernen wir. Und wir wissen einfach sehr wenig über das, wie es überhaupt funktioniert, weil das Gehirn ist ein absolut faszinierendes Organ und die Funktionsweise ist sehr, sehr interessant. Und wir erlernen Dinge, ohne dass wir merken, dass wir sie erlernen. Das ist kein bewusster Prozess, so wie Kinder meinetwegen neue Sprache erlernen oder auch oder überhaupt Sprache erlernen oder auch bestimmte Glaubenssätze erlernen. Also wir sind alle bestimmt von Geschichten, von Stories. Leider wissen wir das meistens nicht. Die müssen wir erstmal rauskriegen, so welche Geschichten kontrollieren uns denn? An welche Geschichten glauben wir? Sowas wie ich bin nicht klug genug oder ich bin nicht gut genug oder ich muss immer nett sein, um geliebt zu sein. Also das sind alles Sachen, die wir mal unbewusst erlernt haben. Da sind natürlich auch gute Sachen drin dabei, dass man eben weiß, man die Eltern schützen einen, ich bin sicher, wenn Mama da ist, also sozusagen positive Zusammenhänge, aber sehr, sehr viel Sachen, die einfach nicht stimmen, die absolut unwahr sind. Eben wie, ich muss irgendwie besonders lieb sein, um geliebt zu sein, oder ich bin weniger wert als andere, oder und so weiter. Das ist alles Quatsch. Nichts daran ist wahr. Genauso wie rassistische Narrative. Nichts daran ist wahr. Und trotzdem erlernen wir sie. Wir merken es aber nicht. Wir können überhaupt nichts dagegen tun, dass diese Assoziationen in unser Gehirn reinkommen. Wenn in den Medien ständig die Rede ist von von Muslimen, die so und so sind, von Ausländern, die so und so sind, dann lernen wir das, dann ist das drin. Wenn ich das nicht dran haben will, dann muss ich bewusst etwas dagegen tun, weil es kommt in mich rein, ob ich das will oder nicht.
Also dass wir und dass gilt, die praktisch ganz aktiv nicht annehmen.
Genau, man muss es sich immer, also das ist sowieso, so, genau, sehr wichtig. Das ist sowohl bei so persönlichen Geschichten, was ich meinte, die man lernt, als auch bei diesen, dass man sagt, es ist nicht wahr. Man muss es sich immer wieder klar machen. Was, erstmal der erste Schritt ist, sich klar zu machen, an was glaube ich denn? Was ist denn der Satz, an den ich glaube? Was man nicht sieht, kann man nicht verändern. Das heißt, der erste Schritt ist es, sich anzuschauen, sich bewusst zu machen, aha, das ist also wohl in mir drin. Und dann, also das ist eigentlich schon der größte Schritt. Und dann sich sagen, es ist nicht wahr. Jedes Mal, wenn man wieder irgendwie was sieht, was in die Richtung geht, nein, es stimmt nicht. Es ist einfach nur eine Story. Ist es wahr oder nicht? Nein, es ist nicht wahr. Also es ist wirklich dieses Bewusste, genauso wie wenn jemand irgendwie von meinetwegen, okay, jemand behandelt einen respektlos. Respektlos ist auch so ein Begriff, den ich benutze, aber irgendwie ist irgendwie schnauzig oder nicht nett oder wie auch immer. Dann kann man entweder sagen, okay, was auch immer diese Person jetzt unhöflich ist oder nicht, ist nicht mein Problem, das liegt bei ihr. Oder man denkt, oh, mit mir stimmt was nicht. Ich bin nicht liebenswert oder ich bin es nicht wert, respektiert zu werden. Nein, das ist nicht wahr. Wenn man weiß, dass man diese Geschichte hat, dann kann man sich sagen, nein, es ist nicht wahr. Wenn man nicht weiß, dass man sie hat, dann glaubt man daran. Dann wiederholt sich das immer und immer wieder in jeder Situation, wo jemand nicht nett ist zu einem oder irgendwas tut, dann bezieht man sich immer auf sich, weil man diese Geschichte glaubt. Und wir haben so ein Story-Monster, nenne ich das immer, so ein Story-Monster, dass ich genau die Fakten in Anführungsstrichen suche, die zu der Story passen. Und das ist bei diesen Sachen auch so. Also, dass man sozusagen sich überlegt, zum Beispiel, der Hörer hatte einen, jetzt weiß ich, Nowatzki oder
ja.
Ich weiß gerade nicht mehr.
Nowacki oder ja. Nowatzki, ja.
Ja, genau. Dass man unbewusst sozusagen, ich meine, wir erinnern uns an die Zeit, als diese ganzen Witze über Polinnen zum Beispiel gemacht wurden. Die Clown, die sind dies und das und das und das. Und diese Sachen prägen sich unbewusst ein. Das heißt, man hat bestimmte Ideen von Menschen anscheinend, die Nowatzki heißen. Sind sie wahr? Nein. Das heißt, man muss es sich einfach sagen, man muss sich bewusst werden, was für Geschichten man darüber hat und sich immer wieder sagen, nein, das ist nicht wahr. Aber die wenigsten wissen, dass sie diese Geschichten haben. Die wenigsten wissen, dass sie überhaupt Geschichten in sich haben, die sie prägen, die ihr ganzes Leben kontrollieren eigentlich. Deswegen ist der erste Schritt das Wissen. Und das habe ich eben in diesem Buch versucht, also diese Sachen darzulegen. Das sind die Geschichten, an die eine ganze Gesellschaft kollektiv glaubt.
Wie wir uns Rassismus beibringen, heißt das Buch, eine Analyse deutscher Debatten von Gilda Sahebi. Es hat zwei Kulturradios, der Sender, den Sie eingeschaltet haben. Unsere Mailadresse funktioniert heute Morgen leider nicht. Da kommt nichts an bei mir, das tut mir sehr leid. Aber Sie können gerne an die 0681 65 100 weiter WhatsApp-Nachrichten, auch gerne Sprachnachrichten schicken oder eben anrufen an die 0681 65 100. Hans hat das auch getan, vielen Dank dafür. Er fragt, beginnt der Rassismus nicht schon in jeder kleinen Dorfgemeinschaft, wo Zugezogene oder Menschen aus dem Nachbardorf schon ausgegrenzt werden?
Das würde ich nicht als Rassismus bezeichnen. Also Rassismus ist natürlich, das ist in der Wissenschaft eine Kategorie, die untersucht wird, die erforscht wird. Die hat auch ganz bestimmte unterschiedliche Definitionen, genauso wie Antisemitismus. Und das kommt darauf an, wenn in diesem Dorf sozusagen, wenn dieser Gemeinschaft das Narrativ herrscht, dass Menschen, die woanders herkommen, dass die erstmal misstrauisch zu beäugen sind, dann ja, dann werden das auch die Kinder lernen, dann wird das auch so gelebt werden. Ist das Dorf aber sehr, zum Beispiel hat die Dorfzeitung lauter Geschichten von Zugezogenen, die gemeinsam mit schon Ansässigen irgendwie Feste feiern oder Freundschaften pflegen oder die tollsten NachbarInnen sind, dann ist es unwahrscheinlich, dass dieses Misstrauen herrscht. Also das kommt ganz darauf an, was wird in dieser Gesellschaft, in dieser Gemeinschaft gelebt. Und das wird sich dann auch zeigen.
Eine weitere Frage von Anne Nierenberg aus Nahrbach. Ist das, was Sie beschreiben, und das ist die Frage an Sie, Frau Sahebi, etwas typisch Deutsches? Oder inwieweit sind diese Tatsachen in jedem anderen Land auch ebenfalls sichtbar?
Das ist ganz unterschiedlich. Also jedes Land hat seine eigene spezifische Geschichte und genauso wie auch das wieder wie bei uns Menschen. Unsere Erfahrungen kreieren unsere Geschichten, an die wir glauben. Also die Stories, die wir haben. und die Narrative, an die wir glauben, die Denkmuster. Und das ist bei jedem Land auch so. Die Geschichte erzeugt diese Narrative und die sind teilweise unterschiedlich, teilweise gleich. Es gibt keine besseren und schlimmeren. Also es ist nicht so, dass irgendwie das eine Land hat irgendwie nicht so schlimme rassistische Narrative und das andere schon, sondern es sind einfach nur eigene. Und das, also das hat jetzt die Hörerin überhaupt nicht gemacht, aber das fand ich ganz interessant in meiner Recherchezeit, als ich so mit Menschen über die sozusagen meine Ansätze gesprochen habe. Da habe ich ganz oft gehört, aber in anderen Ländern ist es doch viel schlimmer. Und das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, auch das zeigt sowas, was wir oft machen, so Leid relativieren. Also dass man sagt, dein Schmerz ist doch gar nicht so schlimm, weil bei mir ist es so und deswegen ist es doch viel schlimmer. Und irgendwie neigen wir da extrem dazu. Hm. Aber Schmerz ist nicht relativierbar und Leid ist nicht relativierbar. Das heißt, dass es Leid, dass zum Beispiel rassistische Narrative erzeugen bei den Menschen, die davon betroffen sind oder die sogar ermordet werden, die Gewalt erleben, physisch und emotional. Das ist nicht kleiner, wenn man weiß, dass es woanders auch da ist oder vielleicht schlimmer ist. Aber natürlich, gleichzeitig gibt es, wie gesagt, in jedem Land eine eigene spezifische Rassismusgeschichte. Und das Problem in Deutschland ist, und deswegen war der erste Titel meines Buches, den ich dann geändert habe, war Deutschland und das R-Wort, weil das Benennen von Rassismus in Deutschland sanktioniert wird. Also es wird mit Abwehr reagiert, mit Angriff, mit Beleidigungen, anstatt sich das als sozusagen als Hinweis, als Analyse zu sehen, als Beschreibung. Und was in Deutschland ganz, ganz klassisch ist, was auch in der Politik ganz oft gemacht wird, ist, dass man zum Beispiel in die USA guckt und das, was dort passiert, als Rassismus sogar benennt. Dort sieht man den Rassismus, bei sich selbst sieht man den nicht. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil wenn man Probleme nicht beschreibt, dann kann man sie auch nicht lösen. Und das beschreibe ich ja auch ganz stark auch in einem der Kapitel, wo es um die Migrationsdebatte geht, dass das Problem dabei nicht nur sozusagen die Betroffenen sind, die Menschen, die Rassismus erfahren, sondern auch, das haben wir vorher kurz angesprochen, dass Probleme, strukturelle Probleme, die es in diesem Land gibt, und die sind wirklich immens. Also ich sehe ganz viel Frust bei Menschen, dass so viel nicht funktioniert in einem so reichen Land, in einem der reichsten Länder der Welt. Und wenn man aber dann so einen ganzen Teppich aus rassistischen Narrativen auf diese Probleme schüttet, dann sieht man diese Probleme nicht mehr. Das sieht man beim Problem Antisemitismus, Kriminalität, Sexismus, kommunale Strukturen, Bildung, überall. Anstatt, dass wir uns diese Probleme anschauen, belegen wir sie mit rassistischen Narrativen. Also es ist einfach ein Zustand, der eigentlich nicht mehr tragbar ist, aber er wird eigentlich immer nur schlimmer.
Ein schönes Beispiel, wie ich finde, was Sie auch in Ihrem Buch anführen, ist die Aussage, jetzt dürfen die Hörerinnen und Hörer mal überlegen, wer das vielleicht gesagt haben könnte, Kinderarmut ist bei uns auch so stark, weil wir so viele Ausländer haben. Der Bundesfinanzminister. Mhm. Also wenn man das dann liest, wenn man es nicht selbst irgendwo gehört hat, denkt man erstmal, wie kann er sowas sagen?
Ja, genial. Also das Beispiel habe ich relativ ausführlich analysiert. Das war ein bei so einem Art Townhall-Meeting im Sommer letzten Jahres. Und da, ich finde, an dem Beispiel sieht man das so gut, weil ich unterstelle Christian Lindner auch im Buch, mache ich das ganz klar. Ich sage nicht, dass er bewusst Rassismus schürt. Das glaube ich nicht mal. Aber es ist so normalisiert, dass man diesen Zusammenhang herstellt, dass man das Problem Kinderarmut, das ein Problem ist in einem reichen Land wie Deutschland, dass es überhaupt Kinderarmut gibt, dass man dann nicht das Problem anschaut, sondern wieder auf die Zuwanderung drauf geht. Und das ist einfach sehr, sehr alltäglich. Das wird bei allen Problemen im Prinzip gemacht. Und auch nachdem er diese Sätze gesagt hat, danach gab es nur Streit und Kontroverse. Die einen haben gesagt, das ist rassistisch, die anderen haben gesagt, das ist nicht rassistisch, was fällt euch ein? Rassismuskeule, Nazikeule, bla bla bla, immer dasselbe. Worüber wir nicht diskutiert haben, war Kinderarmut. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
Eine weitere Frage.
Ja, meine Frage an die Autorin ist, wie weit der Begriff des Antisemitismus eigentlich revidiert werden müsste, da er ja auf Biologie abhebt und ob man ihn nicht ersetzen müsste, besser durch Antijudaismus.
Puh. Also da kann ich Ihnen weder, also ich verstehe die Frage, die Diskussion gibt es ja auch. Da kann ich Ihnen weder ja oder nein sagen. Beim Antisemitismus sagt man ja auch, Semiten sind ja gar nicht nur Juden und so weiter und so fort. Ja. Die Diskussion gibt schon lange. Allerdings hat der Begriff sich auch in der Wissenschaft, auch in der Gesellschaft einfach so weit etabliert in dem Sinne, dass er Definitionen hat, dass wir ihn benutzen, dass er einfach ein Begriff ist, der schon seit Jahrzehnten benutzt wird, um das Problem der Judenfeindlichkeit zu beschreiben, dass ich nicht glaube, dass er ersetzt werden wird. Aber die Diskussion, die der Hörer jetzt gerade angesprochen hat, die gibt es. Das stimmt.
Wo wir gerade bei dem Thema Nahostdebatte ankommen, darüber schreiben Sie ja auch eine sehr aktuelle, auch wieder in der letzten Nacht beispielsweise. Sie haben auch wenig geschlafen als Iranerin, die natürlich in Deutschland aufgewachsen ist und gleichzeitig aber auch, das war vor allem ja auch das Thema Ihres ersten Buches hier bei uns, immer wieder in den Iran schaut und wie auch wir und vor allen Dingen wie der deutsche Staat, die deutsche Regierung mit dem iranischen Regime umgeht, beziehungsweise eben nicht umgeht. Ist das auch so eine, ich sag mal, Nahostdebatte und auch Iran, ist Deutschland da irgendwo zu zögerlich, zu unentschieden oder wie Sie vielleicht mit dem neuen Buch jetzt auch ausführen, da spielt auch ein gewisser Rassismus eine Rolle in der Diskussion?
Also das sind zwei verschiedene Themen. Also in Bezug auf Iran, auf das iranische Regime, die Islamische Republik, hat Deutschland in den letzten Jahrzehnten eine katastrophale Politik gemacht. Gerade letzte Nacht sieht man die Früchte davon. Also ich und viele andere JournalistInnen haben in den letzten anderthalb Jahren viele Gespräche mit PolitikerInnen geführt und haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das Atomabkommen nicht die Lösung ist, dass dieses iranische Regime extrem gefährlich ist, dass man auf die Menschen im Land hören muss, die sich auflehnen, die revoltieren, die massenweise gestorben sind, die gefoltert werden, nur um dieses Regime endlich loszuwerden. Und man hat diese Menschen nicht unterstützt. Im Gegenteil, man hat mit dem iranischen Regime weitergemacht wie zuvor. Also das ist eine katastrophale Politik und also eine Wende in der Iran-Politik wird schon seit vielen Jahren gefordert, wird aber nicht gemacht und interessanterweise immer mit dem Hinweis auf Israels Sicherheit, was natürlich einfach nicht stimmte. Es gab einfach immer eine große Nähe zu dem iranischen Regime, gerade von Deutschland. Das Kapitel Nahostdebatte im Buch, da geht es um den 7. Oktober, nicht nur, sondern auch davor, aber insgesamt, wie über Antisemitismus in Deutschland gesprochen wird. Was ich jetzt nicht im Buch habe, was ich aber trotzdem einmal ausführen möchte, weil ich das auch ganz wichtig finde, ist, dass zum Beispiel die Iran-Politik der deutschen Bundesregierung schon immer einfach wirklich katastrophal war und oft Außenpolitik eben nicht von Werten geleitet ist. Und man muss sich immer wieder klar machen, dass Außenpolitik nichts anderes ist als eine Verlängerung von Innenpolitik. Also das wäre total seltsam, wenn wir eine super feministische, wertegeleitete Außenpolitik hätten, aber im Land keine antirassistische, keine feministische Politik. Also es wäre auch seltsam, wenn wir uns Putin angucken, im Land autoritär, rassistisch, antifeministisch und dann macht er irgendwie eine total woke Außenpolitik. Das wird nicht passieren. Von daher, diese Sachen sind verbunden, das ist eins. Das kann man nicht voneinander trennen. Und wenn wir bei uns selber im Land es nicht schaffen, allen Menschen den gleichen Wert zuzusprechen, egal welche Herkunft, arm oder reich, in welcher Situation, welches Geschlecht. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir das auch in der Außenpolitik nicht schaffen. Dann würde es mich sehr wundern, dass eine deutsche Bundesregierung plötzlich anfängt, die Menschen im Iran ernst zu nehmen, die Frauen im Iran ernst zu nehmen. Das kann nicht passieren. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass man sich die Strukturen in diesem Land anguckt, dass man klar machen muss, dass die Strukturen antirassistisch sein müssen, dass sie feministisch sein müssen, dass jeder Mensch, egal ob deutsch, nicht deutsch, welches Geschlecht gleichen Wert hat. Und davon sind wir meilenweit entfernt. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier anfängt.
Martin Rees hat wie immer viele Fragen geschickt. Eine davon ist, wäre es möglich, Rassismus mit Hilfe der KI herauszufiltern, zu entdecken, auch in den Medien und dann auch zu eliminieren? Und ich würde noch die Frage hinterher schieben, wäre das denn sinnvoll?
Also so eine Frage noch nie bekommen. Ich super interessant. Muss ich mal eine Sekunde drüber nachdenken.
Gerne.
Also, wenn es dem dient, dass wenn eine KI mein Buch hätte schreiben können, dann bitte ja, auf jeden Fall. Also wenn eine KI es schafft, rassistische Narrative zu erkennen, ich fürchte nur, dass es nicht passieren kann, weil eine KI muss ja auch gefüttert werden. Und weil eher rassistische Narrative unsere Gesellschaft und Medien prägen und nicht antirassistische Narrative, bezweifle ich, dass es ginge. Fände ich super, weil dann, wenn eine KI das erkennen kann, dann können es auch Menschen erkennen. Und das wäre gut. Von daher ja, bitte.
Also er schreibt auch noch hinterher, was hält die Autorin von Kursen, in denen Menschen Rassismus verlernen können. Solche Kurse gibt es nach seiner Information bereits in Berlin.
Die gibt es überall, klar. Also so Antirassismus-Workshops gibt es viele. Finde ich total wichtig. Muss es auch geben. Also ohne diese Antirassismus oder überhaupt diese Bewusstseins-Workshop weiß ich gar nicht, wo wir dann stünden. Also es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass es das gibt. Gleichzeitig kommen zum einen in der Regel Menschen dorthin, die sich sowieso der Probleme bewusst sind. Also die sich sowieso damit auseinandersetzen. Und was auch der Fall ist, dass die zivile Gesellschaft und Menschen, die rassifiziert sind, die von Rassismus betroffen sind, ebenso, die wirklich eine unglaubliche Arbeit leisten, was das Thema angeht, Tag ein, Tag aus, sich sehr viel damit beschäftigen, an Schulen gehen, Bücher schreiben, also wirklich auch häufig unter hohen Kosten für das eigene Wohlbefinden oder auch unter Gefahr, weil sie angegriffen werden dafür oder sogar gewaltvoll physisch angegriffen werden. Gleichzeitig kann die Zivilgesellschaft nicht auffangen, was eigentlich Politik und Medien machen müssten. Also die Zivilgesellschaft kann nicht dafür sorgen, dass genug Lehrer in den Schulen eingestellt werden, dass es genug Erzieherinnen gibt. Die kann die Bildung nicht besser machen. Die kann nicht dafür sorgen, dass mehr Wohnungen gebaut werden, dass die Mieten bezahlt werden können, dass sie nicht steigen. Das kann die Zivilgesellschaft nicht machen. Das kann nur die Politik machen. Und Medien müssen eigentlich auf diese Probleme aufmerksam machen. Also Der Fokus auf Migration in den Medien ist erschütternd. Anstatt, also ich hätte gerne, als jemand, die in Berlin wohnt und die hier schon Wohnungen gesucht hat, hätte ich gerne alle zwei Wochen einen Wohnbaugipfel und einen Mietengipfel. Und ich möchte gerne, dass die Schulen funktionieren, dass die Bildung funktioniert. All das funktioniert nicht. Und da sind auch die Medien dafür verantwortlich, dass darauf der Fokus gesetzt wird, wird aber viel zu selten gesetzt. Stattdessen immer wieder die Themen Leitkultur, Migration, Zuwanderung, Begrenzen, Ausweisen, es ist immer dasselbe.
Gerne wird ja auch gesagt, wir haben einen Rechtsruck in Deutschland. Das ist vielleicht so gegen Ende unserer Sendung auch der Blick nach vorne. Ständig das zu sagen, Sie sagen ja, wir haben gar keinen Rechtsruck, sondern das haben wir jetzt ja schon mitbekommen, Rassismus und Menschenfeindlichkeit gab es schon immer. Aber das ist natürlich dann auch ein Thema, was gerne im Zusammenhang auch mit der AfD gesetzt wird und gleichzeitig befördert es anscheinend oder es verhindert zumindest mal nicht, dass die Prognosen der Wählerstimmen da irgendwie runtergehen könnten, wenn man das thematisiert. Ist das auch so ein Beispiel?
Ja, das ist eine absolute Externalisierung. Also, und wenn es um die AfD geht, ist es ganz wichtig. Ich glaube, dass sich diese rassistische Narrative gegen gewahr zu werden, dass das Gegenmittel gegen eine Partei wie die AfD ist, wäre. Ich sehe es nicht passieren, deswegen.
Also Gegennarrative.
Genau, also sich klar machen, weil die AfD kommt ja nicht aus dem Vakuum. Die AfD nimmt genau diese Narrative, die in der Gesellschaft vorhanden sind, und verstärkt sie. Und anstatt, dass die anderen Parteien und die Medien das entlarven, dass sie das erklären, was die AfD da tut und dass diese Narrative antidemokratisch sind, menschenfeindlich sind, übernimmt sie sie ja. Also der Eindruck des Rechtsruckes kommt ja daher, dass demokratische Parteien diese Narrative verstärken. Die waren immer da, die waren auch immer in der demokratischen Mitte da, die waren in der ganzen Gesellschaft da. Wenn man sich, ich habe ja viel zitiert aus dem Spiegel, aus verschiedenen Medien in den 70er, 80er Jahren, Katastrophe, rassistische Sprache noch und nöcher. Aber es wäre eigentlich kein Problem, wenn eine 20%-Partei rassistische Narrative verbreitet. Mein Gott, ja, 20%. Wenn nicht die anderen 80% diese übernehmen und verstärken würden. Und das ist das Problem. Und das macht die AfD stärker. Da gibt es auch Studien aus den USA, die gezeigt haben, dass Trump nur deswegen gewinnen konnte und stark sein konnte, wegen dieser rassistischen Mobilisierung und dann der darauffolgenden Normalisierung, weil der Rassismus in den USA ist gesunken seit 2012. Nur hat diese Normalisierung dazu beigetragen, dass Menschen das, was Trump sagt, was auch vor allem die Republikanische Partei sagt, gar nicht als Rassismus wahrnehmen. Und deswegen können sie jemanden wie Trump wählen. Wenn der Rest der Gesellschaft klar machen würde, das ist ein menschenfeindliches Narrativ, dann würde es diesen Menschen viel schwerer fallen, weil dann ganz klar wäre, dass es rassistische Narrative sind. Das wird bei uns aber nicht gemacht, sondern das Gegenteil passiert.
Und damit wollen wir enden, vielleicht mit dem Satz aus vielen: Eins, Unterschiedlichkeit ist eine Stärke, das auch in dem Buch zu finden bei Gilda Sahebi. Ihnen vielen Dank fürs Fragen beantworten. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ebenfalls ganz herzlichen Dank.
Gilda Sahebi, wie wir uns Rassismus beibringen, eine Analyse deutscher Debatten im Fischer Verlag, 462 Seiten für 26 Euro. Ein Exemplar heute an Edgar Werner Müller aus Wiebelskirchen, an Madeleine Baldstein aus Hamburg und Elke Quinten aus Eppelborn. Ihnen viel Spaß mit diesem Buch, alle Informationen natürlich auch auf sr2.de. Und nächste Woche dann Katja Heuer mit Im Kaiserreich, eine kurze Geschichte 1871 bis 1918. Da sind wir so ein bisschen bei dem Thema, was wir heute schon mal gestriffen haben. Es geht um Deutschland, was 1871 noch keine Nation war, sondern lediglich eine Idee und sich dann doch massiv verändert hat mit Auswirkungen für das gesamte Jahrhundert und nicht zuletzt auch bis heute. Das Buch von Katja Heuer, Im Kaiserreich, eine kurze Geschichte, 71 bis 1918. Nächste Woche ab 9.04 Uhr hier bei SR2 Kulturradio dann zu Gast bei Fragen an die Autorin Katja Heuer. Ich bin Jochen Marmitt, schönen Sonntag.